Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wir Raiffeisen Bank Wels Bankgeflüster Podcasts. Und es bleibt auch dieses Mal sportlich wie beim letzten Mal, denn da saß mir Ricardo Zeudel, der Rennfahrer und Sieger des Raiffeisen Grand Prix 2024, gegenüber. Und heute eine sehr große Hoffnung im Tennis. Und ich möchte mit einem Zitat ins Gespräch starten, nämlich von Boris Becker, der gesagt hat: Nur wer sich selbst das Letzte an Leistung abverlangt, wird über den Durchschnitt hinauskommen. Logisch im ersten Moment, wenn man jedoch genau darüber nachdenkt, dann lässt das erahnen, wie hart es ist, unter den Tops im Sport zu sein. Ja, wie geht er mit Druck um und was waren die größten Erfolge? Was ist das ultimative Ziel und was macht er, wenn er nicht am Tenniscourt steht? All das bespreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen, Nico Hipfel.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Freut uns wirklich sehr. Wir zeichnen heute schon ganz bald auf, gell? Bist du bereit oder bist du noch etwas müde?
Nein, das passt schon. Ich bin bereit.
Alles gut, super. Ja, der Name Hipfel ist ja vielen Menschen und sportbegeisterten Tennisfans ein Begriff. Für die ein oder zwei Hörer, die dich vielleicht nicht kennen oder noch nicht kennen, möchtest du dich vielleicht kurz selber vorstellen?
Ja, sicher, voll gern. Ja, wie gesagt, ich bin der Hipfel Nico, bin Tennisspieler seit klein auf eigentlich, dadurch, dass bei uns in der Familie liegt. Habe ganz bald angefangen, seitdem ich eigentlich gehen kann, über den Papa, über den Onkel, über den Opa, immer mehr und mehr waren und ja, jetzt bin ich da heute, wo ich bin.
Genau, dein Onkel, der Markus, schaffte es auf Platz 63 der Weltrangliste, dein Vater, der Werner, ist Tenniscoach und Turnierveranstalter, selbst dein Opa hat ja auch zu Lebzeiten Tennis gespielt. Was ist deine allererste Erinnerung, die du zum Beispiel jetzt mit Tennis verbindest?
Boah, ich würde sagen, sicher damals waren wir noch in Thalheim. In Thalheim hat eigentlich alles so richtig angefangen. Da hat der Opa seine Tennisschule gehabt. Mhm. Dann über den Papa mit Markus, das war eigentlich auch alles dort. Da habe ich auch so meine ersten Erfahrungen gesammelt als ganz kleines Kind. Und wie gesagt, da war ich mit dem Papa am Platz, mit dem Opa am Platz und die Begeisterung war sofort enorm.
Ja, es ist wahrscheinlich, wenn du zurückerinnerst, dann verbindest immer alles mit Tennis, weil es halt immer so omnipräsent war, gell? Hast du den Tennisschläger in die Hand genommen damals, wenn du dich so zurückerinnerst, und hast du gewusst, das ist dein Sport? Oder hat es da doch einige Trainings jetzt mit der Familie gebraucht?
Boah, wie gesagt, das war bei mir ist eigentlich so gewesen, da ist man eigentlich ins Kinderbett reingelegt worden. Also
stand ein Kuscheltier.
Ja. Nein, es war, wie gesagt, es war sofort eine Begeisterung da, dann macht es eigentlich, glaube ich, sofort Spaß und du bist dann automatisch, machst es immer gut.
Ja, und vor allem, wenn man die ganze Familie sieht und sie sind ja dann auch Vorbilder, dann lebt man und wächst man mit dem auf. Ja. Was macht jetzt für dich grundsätzlich die Faszination am Tennissport aus?
Ich finde es einfach extrem, extrem cool, weil es ein Einzelsport ist. Ich finde, es ist sehr cool, dass man immer auf sich selber gestellt ist, dass man im Endeffekt alles selber entscheidet, wie es verläuft. Und eben der Nervenkitzel, dass in gewissen Punkten eigentlich um alles geht und dass man es immer selber in der Hand hat.
Mhm. Ist auch eine große Verantwortung. Also man kann sich ja dann auch nicht auf den anderen verlassen, wenn man sagt, heute kann ich nicht die volle Leistung erbringen, liegt trotzdem dann nur an dir. Hast du vielleicht auch ein Idol, was den Tennissport betrifft? Und wenn ja, warum oder wen?
Ja, auf jeden Fall ist immer eigentlich schon der Roger Federer. Mhm. Es war seitdem ich eigentlich mit Tennis zu tun habe. Ich meine, es hat sich dann eh so entwickelt. Man schaut sich die Highlights an auf YouTube. Und da war dann auf jeden Fall immer der Federer an ganz oberster Stelle bei mir. Einfach seine Lockerheit, sein souveränes Verhalten am Platz hat mich sehr begeistert und da probiere ich mich ein bisschen an ihm zu orientieren.
Okay, da gibt es ja durchaus auch andere Tennisspieler, die dann irgendwie den Schläger zerhauen oder so, wenn sie krantig sind. Was hältst du von so einem Verhalten? Es ist ja.
Ja, klar, ich finde, Emotionen müssen irgendwie raus. Also solange es nicht zu oft ist, dass man einen Schläger zerhackt, finde ich es okay, wenn es selten vorkommt, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, mit denen man ankämpfen kann gegen sowas.
Okay, zum Beispiel?
Im mentalen Bereich kann man sehr viel machen. Ja. Habe ich auch sehr viel gemacht in letzter Zeit, eben mental.
Dass du ruhiger wirst, dass du das besser kanalisieren kannst dann.
Mhm. Ja, nicht nur das, auch generell, in, wie man in gewissen Situationen reagiert einfach. Mhm. Dass man sich gewisse gute Selbstbeherrschung hat und eben in engen Momenten richtig entscheidet.
Cool. Finde ich richtig super. Ja, in deinem, in der Phase oder wo du bist in der Position, muss man natürlich auch dann schon viel mental an sich arbeiten. Vielleicht kannst du dich ein bisschen als Tennisspieler beschreiben. Was macht dich aus? Ist es die Technik, die Schnelligkeit oder eben vielleicht auch die mentale Stärke, auf die wir nachher eh noch zu sprechen kommen? Was ist es jetzt, was dich vielleicht von anderen abhebt?
Ich würde sagen, das gewisse Talent ist bei mir schon da. Ich habe ein sehr gutes Ballgefühl, egal in welchem Sport eigentlich. Der Ball ist eigentlich mein Lieblingstool, sage ich einmal. Also ich fühle mich bei jeder Ballsportart sehr wohl. Und diese Leichtigkeit, die ich habe, ich verstehe das Spiel sehr gut. Kann den Spieler meistens sehr gut lesen, sehe seine Stärken, seine Schwächen und das hilft mir enorm eben in meinem Spiel.
Mhm. Deine Erfolge geben dir ja auch recht, über die sprechen wir gleich noch. Zuvor möchte ich dich aber noch etwas zum Weg zu deinem Erfolg befragen. Wie schaut denn jetzt bei dir ein klassischer Alltag aus? Also nicht Podcast aufzeichnen, um ganz bald in der Früh. Wie schaut so ein Trainingsalltag aus?
Ja, der Trainingsalltag ist meistens, fängt ganz bald in der Früh an oder ja, bald in der Früh, so um 8, 8.30 stehe ich auf und dann um 10 findet die erste Einheit meistens statt, die erste Tenniseinheit, 10 bis 12 meistens. Dann ist eine kurze Mittagspause, wo man kurz was isst, wo man sich wieder Kohlenhydrate holt, mehr Energie holt und um 2 geht es dann weiter, meistens mit der nächsten Tenniseinheit. Also es sind immer 2 Tenniseinheiten und dann auch meistens nur eine Fitnesseinheit, je nachdem, wie man noch beieinander ist, wie man noch Kraft hat, ist meistens eine Stunde oder 2 Stunden nur Fitnesseinheit. Dann wird noch ein bisschen regeneriert danach und dann ist man eigentlich ziemlich fertig für den Tag.
Ja, das glaube ich, das denke ich mir. Und das jeden Tag oder ist am Wochenende schon frei?
Das eigentlich jeden Tag. Meistens fährst du dann am Wochenende auf Turniere.
Aha, also ja, ist klar.
Sozusagen, je mehr es dem Ende der Woche zugeht, desto mehr passt man den Trainingsplan an die Turnierwoche, an die herankommende Turnierwoche an. Oder wenn es eine vollständige Trainingswoche ist, macht man am Sonntag einmal frei.
Mhm. Trainiert dich dein Vater? Wie ist es jetzt mit dem eigenen Vater zu unter Anführungszeichen arbeiten?
Ja, es ist ja nicht nur der Papa. Mhm. Es ist eben der Papa mit dem Onkel in einer Kombination, sage ich einfach, weil die zwei kennen mich einfach am besten, seitdem ich klar bin und verstehen sie ja sehr gut, wissen, was das Beste für mich ist. Ich bin wochenweise in Kitzbühel eben bei Markus, bei meinem Onkel, der hat dort seine Trainingsstätte.
Ja, genau. Mhm.
Und halt einfach eine Woche da. Ich mag einfach gern zu Hause sein auch, also bin gern zu Hause und da trainiere ich da, das passt auch ganz gut. Mhm. Und wie gesagt, sonst bin ich bei Markus da, das passt auch richtig gut.
Sind die beiden streng?
Unterschiedlich. Der Papa ist da ein bisschen strenger, würde ich sagen. Bei Markus ist er ein bisschen lockerer, aber sie sind beide ein sehr guter Umgang.
Eine gute Kombi, oder?
Ja,
die ergänzen sich dann gut. Was ist jetzt der härteste Teil des Trainings?
Wenn es dann wirklich sozusagen richtig fertig schon bist, eben diese eben mental, im mentalen Bereich, bist dann schon echt fertig und diese Überwindung einfach nur einmal einbeißen und wirklich trotzdem 100% geben, ist dann meistens am Ende des Tages schon sehr, 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 sehr hart.
Was braucht man da? Ein Ziel vor Augen, oder?
Auf jeden Fall.
Dass sie wieder motiviert.
Ja, auf jeden Fall. Der Trainer motiviert, ja. Also das macht sehr viel mit dir, wenn der Trainer draußen steht und sagt, geh mal, komm jetzt noch einmal und das und das. Das motiviert ja sehr und dann schafft man es auch meistens.
Du gehst ja nicht mehr zur Schule, oder?
Ich mache die Schule nur nebenbei online. Also Präsenzunterricht mache ich nicht mehr. Mhm. Das habe ich vor, glaube ich, 2 Jahren. In Linz habe ich das aufgehört, weil es geht sich einfach nicht aus von der Zeit. Wie gesagt, man ist 25, 30 Wochen im Jahr weg.
Wie soll das gehen, ja?
Nein, das geht sich nicht aus. Du kriegst einfach den Stoff nicht mit und so. Und deswegen haben wir dann entschieden, mit der Schule, mit dem Direktor, dass das online einfach das Beste ist. Aha. Ich habe keinen Zeitdruck. Mhm. Ich kann mir den Stoff für die einzelnen Gegenstände, für die einzelnen Fächer jedes Mal mit den Lehrern ausmachen, mit den gewissen Lehrern. Mhm. Dann geben sie mir den, ich lerne das selbstständig und dann mache ich eine Prüfung so quasi. Melde mich bei denen und dann kann ich eine Prüfung machen.
Okay. Darf ich nachfragen, was das für Schule ist? Weil das hört sich ja sehr toll an, ist ein super Entgegenkommen.
Ja, das ist die Leistungshandelsschule in Linz in der Rüdigerstraße. Da war ich eben dieser Vierjährige. Da bist du mit den ganzen, was der vom LASK und so.
Ja, und da die Eishockeyspieler
genau,
sind dort.
Genau, die Eishockeyspieler, war ein guter Freund von mir, Eishockeyspieler und eben die Fußballer, also alles Mögliche bunt gemischt.
Super, okay, also die ist da auch ausgerichtet und deshalb sind sie so flexibel und können auch online Module anbieten. Super, also das finde ich cool, weil sonst ist ja wirklich richtig schwierig, Sport und Schule unter einen Hut zu bringen. Darf ich die privat fragen, hast du vielleicht auch eine Freundin? Ja, und wie geht die jetzt mit dem Ganzen um?
Ja, bei uns ist es eigentlich, oder ich habe ein ziemliches Glück, sage ich, die ist auch Tennisspielerin.
Ah, sehr gut, dann kann sie das verstehen.
Ja, wir kennen sie schon seit, keine Ahnung, also sicher schon seitdem wir 14, 13 sind.
Na, ein Wahnsinn.
Und haben uns immer wieder gesehen auf Turniere und immer gut verstanden. Und jetzt sind wir seit anderthalb Jahren ungefähr sind wir zusammen und das passt eigentlich.
Also entspannt.
Ja.
Super. Weil wie geht jetzt dein restliches Umfeld mit deinem straffen Zeitplan um? Auch die Freunde, kommen die auch alle aus dem Spitzensport oder?
Ja, die meisten Freunde sind eigentlich, damals waren sie nur in der Schule, ganz normal, glaube ich, über jeden. Jetzt sind sie halt im Tennis da oder meine Trainingspartner, mit denen verbringe ich eigentlich am meisten Zeit. Ich habe nur den einen oder anderen Jugendfreund oder Kindesfreund, sage ich einmal, einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund ist mein ganz langjähriger Freund, seitdem wir vier sind, glaube ich, kennen wir sie. Und mit dem bin ich auch, der fährt mit mir auf Turniere und ist wirklich ein großer Fan von mir, großer Supporter, den nehme ich mit immer.
Ja, sehr cool.
Also ja, nein, es passt eigentlich gut so.
Ja, Freunde sind ganz wichtig, vor allem auch in einer Phase, wo man, ja, mit den Eltern vielleicht auch, ich meine, du musst ja auch immer mit deinem Papa und mit deinem Onkel, aber trotzdem ist das ein ganz wichtiger Faktor, gerade in eurem Alter. Jetzt bist du ja vor kurzem eben 18 geworden, das heißt, wegen deinen damaligen Schulkollegen und Freunde sind irgendwo in einem Club gestanden, währenddessen du vielleicht nicht können hast und gesagt, na, tut mir leid, ich bin im Training und ich kann nichts trinken und ich darf nicht fortgehen und ich habe jetzt morgen wieder ein Turnier. Wie war denn das für dich? Hast du dir da vielleicht auch einmal Leid gesehen oder war das für dich immer völlig klar, dass der Sport an erster Stelle steht?
Erstens das, ja, war es eigentlich für mich klar, dass der Sport an erster Stelle eigentlich steht und zweitens muss ich sagen, mir hat das nie richtig gereizt.
Du bist einfach gar nicht der Typ dafür.
Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich mehr so der, ja, weißt du, wenn du so trainierst, bist du eigentlich meistens immer fertig. Also mir hat das am Wochenende eigentlich nie so richtig gereizt, dass ich da jetzt in den Club gehe oder so. Bin nicht so der Fortgeher. Also hat man das eigentlich immer, war das eigentlich immer kein Thema für mich.
Na, dann hat das eh grundsätzlich gut gepasst. Hattest du vielleicht einmal auch in deinen jungen Jahren eine Phase, wo du gedacht hast, ich hänge das jetzt an den Nagel und mache einfach nur mehr noch, nicht mehr profimäßig weiter, sondern übe nur mehr noch Tennis als Hobby aus?
Ich glaube, solche Phasen hast generell bei voll vielen Sachen, dass du mal sehr verzweifelt bist. Ja, sicher, dass du voll verzweifelt bist, wenn es einmal nicht so läuft, wie du das vorstößt. Aber so wirklich der Gedanke, jetzt los ist, war eigentlich nie da, weil es immer mein großes Ziel war, dass ich einmal da im Fernsehen bin, wo die spielen. Dass ich einmal den Pokal in die Luft halte, von dem ich träume, da von dem da jetzt der Sinner und was weiß ich, wer alle da ist. Also so richtig, dass ich einen Tennisschläger jetzt an die Wand hängen, war bei mir nie das Thema.
Mhm. Du hast ja bereits einige ATP-Punkte gesammelt und weißt, jedes Spiel zahlt auch auf deinen Traum, ein Profi zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass das mit einem unglaublichen Druck auch verbunden ist. Wie gehst du da jetzt damit um?
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich persönlich spür den Druck nicht. Und da kann man eigentlich sehr gut ausblenden. Wie gesagt, wenn du gegen die Erwachsenen nicht spielst, so bei der ATP bist du eigentlich immer der Underdog. Brauchst du eigentlich erstens gar keinen Druck machen. Du spielst immer gegen einen Älteren, meistens immer gegen einen, der weiter vorne im Ranking bist.
Gut, du. Und wichtig, dass man sich nämlich nicht vergleicht dann da.
Genau, auf jeden Fall. Also du kannst immer frei drauf losspielen. So gehe ich zum Beispiel an, zumindest gehe ich so an, also dass ich wirklich ohne Druck einige. Ich weiß, was ich kann und in letzter Zeit geht es eigentlich sehr, sehr gut auf.
Da kann man wirklich nur richtig viel lernen von dir, muss man echt sagen, in deinen jungen Jahren, wenn das viele könnten, weil der Druck macht dann ja total angespannt und man ist nicht mehr locker. Hast du vielleicht auch in irgendeiner Form ein Ritual, das du vor einem Spiel vollziehst? Oder ist da auch der Papa im mentalen Bereich eine Stütze?
Im mentalen Bereich habe ich ja meinen eigenen Trainer, sage ich. Da hat eigentlich der Papa damit, was ich mit meinem Mentaltrainer mache, geht eigentlich keiner aus meinem Team wirklich was an. Das bleibt eigentlich da unter uns, unter unseren vier Augen. Und der hilft mir schon extrem, wenn ich jetzt ein Match spiele oder so. Und
fährt der da mit?
Nein, der fährt.
Nein, aber vorher macht es das.
Aber wie gesagt, wir sind per Videocall oder solche Sachen, machen wir Übungen auch. Und wie gesagt, wenn mich was ausbringt zum Beispiel, dann erkläre ich ihm das und gibt mir Tipps, gibt mir Übungen und dann wird das auch zu meinem Ritual, so quasi vor dem Match, was ich dann, an das ich mich noch einmal sehr stark erinnere und das ich probiere umzusetzen.
Sehr gut. Lieber Nico, wir kommen jetzt zu deinen aktuellen Leistungen. Du bist ja derzeit unter den Top 80 der Welt. Hast du diesen Erfolg überhaupt schon realisiert? Was sind jetzt weitere Pläne mittellangfristig?
Ja, ganz kurz nochmal zu den Top 80. Ich glaube, vor ein paar Monaten war es eigentlich noch gar nicht so, hat man eigentlich nur geschaut, so Match für Match, weil ich nur ein bisschen unkonstant war, sage ich, in meinen Leistungen. Da habe ich auch das Mentale noch nicht gemacht. Es waren so Up und Downs und dann bin ich immer mehr stabil geworden in meinem Kopf. Und das hat sehr, sehr viel ausgemacht bei mir, dass ich mein Potenzial habe ich sehr gut abrufen können am Platz. Dann sind auch die Leistungen gekommen. Und dann sieht man eigentlich wirklich, was möglich ist. Aber eben mit den Top 80 jetzt glaube ich, dass sicher noch viel mehr möglich ist, dass man sich unter die Top 50, Top 40 einspielt. Und dann eben auch bei den Erwachsenen. Ich habe sehr viele gute Erwachsenenresultate erspielt und wie gesagt, einfach eine sehr konstante Leistung in den letzten Monaten.
Was mir total gut gefällt an dir, du wirkst auch sehr, sehr ruhig und sehr bodenständig und ich glaube, das sind Grundvoraussetzungen, um wirklich richtig ganz vorne mitmischen zu können. Du kommst auch viel herum und hast auch bestimmt schon einige Länder bereist. Mit so vielen Spielern aus anderen Ländern hast du immer wieder zu tun. Wie prägend sind solche Erfahrungen?
Ich bin einer, der reist eigentlich sehr, sehr gerne. Ich bin sehr interessiert. Ich bin einfach gerne in anderen Ländern, wobei ich ja gern zu Hause bin, wie ich es vorher angesprochen habe. Aber wie gesagt, das ist so wie eine kleine Familie schon, wo es die Tennisszene, da kennt da jeder an jeden. Und
ja, und dich kennen sie wirklich von klein auf, ne?
Ja, und international jetzt, die jetzt auch bei den Erwachsenen schon lernen sie mich kennen und lernt man sie kennen. Also es ist echt cool, einfach überall auf der Welt herumkommen.
Wenn du dich an deine tollen Erfolge zurückerinnerst, was war das absolute Highlight für dich persönlich?
Boah, es war, wenn man jetzt sagt, damals war es sicher der erste ITF-Titel, den ich geholt habe bei den unter 18-Jährigen. Es war damals in Norwegen, letztes Jahr. Und dann heuer, würde ich sagen, war es eh der Spring Bowl-Sieg in St. Pölten, den mein Onkel auch gewonnen hat vor, ich glaube, über 20 Jahren schon her. Und jetzt bei den Erwachsenen habe ich mir in das eine oder andere Viertelfinale eingespielt. Jetzt bin ich bald unter den ersten 1000 bei den ATP, wo es nur 10 Spieler gibt, die so alt wie ich sind, die unter den 1000 sind in der ganzen Welt. Also das ist auch sicher ein großer Erfolg, auf den ich sehr stolz sein kann.
Ich habe gehört, dass du auch mit dem Management oder dem Trainerstab von Novak Djokovic zusammenarbeitest. Stimmt das? Und wenn ja, was macht ihr da genau?
Ja, mit dem Management eher weniger. Es gibt den Tiroler, den Gebhard Gritsch. Das ist sein Fitnesscoach, sage ich einmal, der am Platz sehr viel dabei ist und der bei mir auch dabei ist. Wenn er da ist eben, trainiere ich auch in Linz beim Olympiazentrum. Oder das Konditionsfitnesstraining mache ich in Linz beim Olympiazentrum und trainiere meistens daneben, manchmal, wenn er da ist, also bei den Tennisplätzen. Und da ist er eben bei mir am Platz und sagt das eine oder andere, was er im Novak sagt, sagt er mir auch.
Ja, perfekt, oder? Kennst du den Novak Djokovic persönlich oder hast du schon mal Kontakt gehabt mit ihm? Und wenn du jetzt an sein Umfeld denkst, was macht jetzt sein Team so gut oder ist es einfach das Talent?
Noch kenne ich ihn nicht. Mhm. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Chance wird in Zukunft einmal kommen, vielleicht durch den Gebhard, dass ich die eine oder andere Trainingsstunde mit ihm trainieren darf. Das war natürlich unglaublich. Aber ich glaube einfach, der ist Perfektionist durch und durch. Also wenn der bei dem ist einzigartig einfach, finde ich. Der unterscheidet sich einfach nur einmal von den anderen zwei, vom Nadal und vom Federer meiner Meinung nach. Mhm. Ist nie verletzt, fast nie verletzt gewesen und wie gesagt, ja, ist sehr, sehr großes auch Idol, würde ich sagen.
Ich danke dir fürs Gespräch. Abschließend gibt es immer noch so einen Word-Rap. Das sind ganz kurze Fragen und ganz kurze Antworten. Okay. Wäre ich nicht Tennisprofi geworden, dann wäre ich heute?
Skifahrer.
Profi-Skifahrer. Mit diesen Menschen möchte ich einmal einen Kaffee trinken gehen.
Cristiano Ronaldo und Roger Federer.
Mhm. An einem freien Tag mache ich am liebsten?
Zu Hause sein und zocken.
Ja, ganz normal in dem Alter. Meinem 12-jährigen Ich möchte ich mitgeben?
So ruhig bleiben wie jetzt und nicht so auszucken am Platz.
Also ich finde es wirklich genial. Also ich finde, du bist ein ganz toller junger Mann und machst wirklich einen sehr ruhigen, besonnenen und gesetzten Eindruck. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft. Aber wenn du so bleibst, wie du bist, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Danke, danke.
Danke, lieber Nico, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast immer einen extrem straffen Zeitplan. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder abgehen auf den Platz, oder was macht es jetzt noch?
Ja, jetzt dann ist wahrscheinlich wieder Tennis und wie gesagt, morgen ist ja das Bundesliga-Finale in Mauthausen. Mhm. Da gibt es heute auch noch ein Mannschaftstraining und dann am Abend noch mal Physio. Der sollte mich noch mal gescheit durchkneten, damit ich locker bin für morgen. Mhm. Und dann steht eigentlich dem nichts mehr im Wege.
Super, die Daumen sind gedrückt.
Danke.
Danke, dass du da warst und alles, alles Gute für dich.
Danke, danke.
Bei Ihnen möchten wir uns jetzt auch verabschieden. Danke, dass Sie dran geblieben sind bei einer weiteren sportlichen Folge. Freuen Sie sich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, es gibt eine neue Folge von Wir Bankgeflüster, Ihrem Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Auf Wiederhören. Wir Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.